dass wir unseren Herrn loben und ihn preisen. Das habt ihr uns wichtig gemacht und das soll auch in der Mitte dieses Gottesdienstes stehen. Unser Herr Jesus Christus will uns alle heute Morgen erquicken, auch durch die Gabe seines heiligen Abendmahles will er ihnen zusprechen, dass er ihnen seinen ganzen Frieden schenkt. Er spricht: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Schönster Herr Jesu, wir singen dieses Lied 487. Wir singen alle Verse 487. vor Jesus können wir abladen, was auf uns liegt an Schuld und Schmutz und was uns von ihm trennt. Wir wollen jeder für sich in der Stille bekennen, was wir gesündigt haben in Gedanken, Worten und Werken. Wir beten in der Stille. Ich, armer Sünder, bekenne vor Gott, meinem himmlischen Vater, dass ich schwer und auf vielfache Weise gesündigt habe, nicht allein mit offenkundigen und groben Sünden, sondern auch mit innerer Blindheit, Unglauben, Zweifel und Kleinmut, mit Ungeduld, Überheblichkeit und bösen Begierden, mit Geiz, Neid, Missgunst und Hass und mit manch anderer Bosheit meines Wesens. Dies alles erkennt mein Gott und Herr an mir viel besser, als ich es erkennen kann. Meine Sünden reuen mich und sind mir leid, und ich bitte von Herzen Gnade von Gott, durch seinen geliebten Sohn Jesus Christus. Ist dies euer Bekenntnis und eure Bitte, so antwortet mit einem aufrichtigen Ja. Ja. Euch geschehe, wie ihr glaubt, der allmächtige Gott hat sich euer erbarmt. Und durch seinen lieben Sohn Jesus Christus vergibt er euch alle eure Sünde, die ihr bereut und vor ihm bekennt. Und weil Jesus es so geordnet hat, dass wir einander in seinem Namen die Sünden vergeben, so verkündige ich euch die Gnade Gottes und die Vergebung aller eurer jetzt bekannter und bereuter Schuld im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wer es glaubt, der spreche Amen. Amen. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward und mit seinen Jüngern zu Tisch saß, nahm das Brot, sagte Dank, brach's, gab seinen Jüngern und sprach, nehmt hin und esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Genauso nach dem Abendmahl nahm er den Kelch, sagte Dank, gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus, das ist mein Blut des neuen Bundes, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das tut zu meinem Gedächtnis. Keiner ist unter uns, der nicht fröhlich aufblicken könnte auf Jesus Christus, der sie bekleidet, der die Hand auf sie legt, sie aufrichtet und stark macht. Sie ruft er. Wir wollen uns erheben und dem Herrn Dank sagen, indem wir miteinander den Anfang des 103. Psalmes beten. Lobe den Herrn, meine Seele. Und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Wir singen miteinander. Das Lied, das nach diesem Psalm gedichtet ist, 188, die Verse 1, 3 und 4. Unser Predigtext steht im Lukas 5, Vers 1 bis 11. Lukas 5. Als sich die Menge wieder einmal um Jesus drängte, um das Wort Gottes zu hören, stand er am See Genezareth und sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eins von den Booten, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Ufer wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sagte er zu Simon: Fahre dahin, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische, und ihre Netze drohten zu zerreißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und mit anfassen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast versanken. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sagte: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken über diesen Fang, den sie gemacht hatten, war in ihn gefahren und in alle, die bei ihm waren, ebenso auch in Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten Jesus nach. Wir kennen die große Lebensgeschichte des Petrus. Aber wie das alles begonnen hat? In der alten Luther-Übersetzung war es ein wenig plastischer ausgedrückt als jetzt in der neuen. Das fängt so an: Es begab sich. So wie wenn es ein Zufall wäre. Wir achten viel zu wenig auf die alltäglichen Begegnungen mit dem lebendigen Gott. Manchmal meint man ja, da müsste irgendetwas Großes geschehen, wenn Gott zu uns reden will. Wir müssen uns versenken in die Feierlichkeit einer großen Versammlung. Wir müssen uns erheben weit über den Alltag hinaus. Aber die großen Linien Gottes fangen alle so an: Es begab sich. Selbst das Kommen Jesu, des Sohnes Gottes, in diese Welt, es begab sich. In den ganzen schlimmen Verwicklungen der Weltpolitik und der gemeinen Steuererlässe. Sie wissen, was Steuergesetze bedeuten können. Und damals mussten die Menschen unterwegs sein. Es begab sich mitten hinein, wirkt Gott durch das Leid und durch die Bosheit der Menschen seine guten Pläne. Nicht, dass damit das andere entschuldigt wäre, sondern dass Gott Begebenheiten schenkt. Gelegenheiten, in denen er wirken kann. Und ich möchte heute Ihre Aufmerksamkeit auf Ihre täglichen Erlebnisse lenken. Ich bin überzeugt, dass jeden Tag vielmals Gott zu Ihnen reden will. Es war äußerlich gesehen gar keine günstige Stunde, in der Gott mit diesem Petrus angefangen hat. Er hat eine harte Nachtschicht mit 12 Stunden hinter sich, kommt müde und abgearbeitet an den Strand, und dann wartet eine Menge Arbeit auf ihn. In solchen Augenblicken sind wir gereizt. Und wenn da noch einer was von uns will, dann fahren wir aus der Haut und schimpfen los und sagen: Jetzt kommt er auch noch. Das sind Augenblicke, wo man nichts mehr hören will. Sag, lass mich doch in Ruhe. Wie oft habe ich das gehört, dass Leute sagen: Ich habe für Gott einfach keine Zeit. Verstehe ich. Wir sind immer erfüllt mit allem, was gerade wichtig ist und Vorrang hat. Und dann hat er einen scheußlichen Misserfolg erlebt. dass man sowieso nicht gut gelaunt. Es war alles sowieso umsonst. Es begab sich. Sie müssen damit rechnen, dass in allen alltäglichen Lebenssituationen Gott mit Ihnen reden will. Und das habe ich Ihnen heute als Predigtthema. Es begab sich mit Jesus. Was wird aus einem kleinen Augenblick? Zuerst die Stunde, in der Jesus wirken will. Warum fängt Jesus gerade mit diesem Petrus an, als er so müde und erschöpft neben seinem Kahn sitzt? Warum nimmt Jesus keine Rücksicht, dass das wirklich nicht die beste Lage ist, um etwas aufzunehmen? Es sind die besten Augenblicke, in denen Jesus wirken kann. Unsere Tiefpunkte. Wo man sagt, hat alles überhaupt noch einen Wert, was ich schaffe? Soll ich nicht aufstecken? Und sowieso kommt nichts dabei heraus. Wir sagen das niemand, aber Jesus kennt unsere Augenblicke der Verzweiflung und der Traurigkeit. Und ich wollte heute Morgen nach dieser Abendmahlsfeier am liebsten vielen von Ihnen das so in die direkte Begegnung hinein sagen, dass ich das heute predigen will, weil Sie das hören müssen. In Ihre Tiefpunkte, in Ihre Verzweiflung hinein, da begibt es sich, dass Jesus anfängt zu reden, obwohl Sie sagen, stopp, stopp, ich kann gar nichts hören, ich will gar nichts hören. Nützt Jesus vielleicht die Schwäche des Petrus aus, so sagen ja manche, ein wenig giftig. Aha, dann ist das Evangelium eben doch bloß für die Bekloppten da und für die Doofen, die da Misserfolg haben. Nein, nein, sondern wir können oft nicht hören, weil wir so berauscht sind von unserem großen Können. Das bleibt das schlimmste Hindernis, dass wir dauernd reden, ich muss doch so viel machen und ich habe so viele Pläne und mein Kalender ist so dicht gefüllt. Ich habe jetzt keine Zeit, um mich für die Pläne Gottes zu öffnen. Und Gott muss warten, Wochen, Monate und Jahre, bis in einer kranken Zeit oder in einem beruflichen Misserfolg oder nach einer nicht bestandenen Prüfung er überhaupt mit uns reden kann. Petrus, er ruft unseren Namen. Ich denke, dass in dieser Stunde nicht einmal der Petrus gut zuhören konnte, weil er viel zu abgearbeitet und müde war. Er war gereizt. Es steht auch gar nichts davon da, dass die Predigt Jesu ihn besonders bewegt hätte. Vielleicht hat es auch ein Stück Wirkung auf ihn ausgeübt, für all das, was nachher folgen sollte. Aber es steht nicht da. Lebenskrisen, Stunden, in denen Jesus wirken will. Lebenskrisen, Gottes Gelegenheiten. Und der nächste Punkt. Sein Wort sprengt unsere Erwartungen. Sein Wort sprengt unsere Erwartungen. Sie müssen immer dran denken, wenn Sie ein Wort Jesu bekommen, dann ist es viel, viel weiter, als Sie vorher je geahnt haben. Es gibt heute eine zunehmende Zahl, auch mitten in unserem Gottesdienst. Die nehmen nichts mit aus dieser Predigt. Überhaupt nichts. Weil sie eigentlich nur jemand wollen, der ihnen die Hand hält. Und der mit ihnen ein wenig weint über die Traurigkeiten ihres Lebens. Sie suchen jemand, der sie mittröstet, indem er bei ihnen sitzen bleibt. Ich weiß, dass das unser aller Art ist. Wir suchen in unserer Überempfindlichkeit unserer Seele jemand, der mit uns unser Leid beweint. Aber so sehr Jesus mitfühlen kann mit unseren Nöten, sitzt er nicht hin zu dem Petrus und sagt, ach, du hast schwer, ach, du armer Mann, ach, was machen wir jetzt? Und das ist ja furchtbar. Mitleid hat mehr als wir alle.
Jesus lässt keinen als Betreuungsfall stehen, weil Jesu Auferstehungskraft Menschenleben verwandelt. Und das Große geschieht, dass ein trauriger und verzweifelter Petrus hinausgesandt wird. Geh hinaus. Er muss doch sagen, Herr Jesus, du verstehst nicht bloß vom Fischfang überhaupt nichts, du verstehst auch von meiner Seelenlage nichts. Du bist ein schlechter Psychologe. Wenn du wüsstest, wie es in mir aussieht, ich kann einfach nicht mehr, ich bin fertig. Ich brauche Urlaub, ich brauche Kur, aber ich kann nicht auf den See noch mal raus, nach all dem, was ich heute Nacht erlebt habe, ein Misserfolg. Wenn Jesu Wort sie trifft, ist es immer ein Befehl, geh. Und es geht uns gegen den Strich und sie können sagen, es wäre seelsorgerlich hart, wenn ich es ihnen sage. Ich sage es dennoch in der Kraft des auferstandenen Jesus. Wo sie auch sitzen in ihrer Enttäuschung, geh, wirf deine Netze noch einmal aus, aber viel größer, als du es in der Nacht getan hast. Dein Feld ist viel weiter, die Erwartungen sind viel gewaltiger. Komm, pack an. Petrus muss sagen, nee, das verstehe ich nicht, das ist unsinnig, das kann nicht klappen. Wenn jemand meint, das Wort Gottes passe nicht in unser Denken hinein, möchte ich nur sagen, hoffentlich nicht. Das sprengt alle Erwartungen, alles, was wir denken können. Jesus sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und dann beginnt ein Leben viel, viel größer und weiter, als wir denken. Wenn er den Lebensraum von müden und verzagten und verzweifelten weit macht, ist doch gewaltig. Die Verheißung, die Jesus gibt, ist so groß. Du wirst einen großen Fang machen. Wer das Wort Jesu hört, der hört einen Befehl und eine Verheißung. Und schieben Sie das nicht so lang zwischen Ihren Zweifeln umher, sondern sagen Sie bloß, lügt er oder lügt er nicht? Ist Jesus ein Gauner? Ein Schuft? Der mich in der Nase rumführt, oder meint er das wirklich mit seinen großen Verheißungsworten, denen ich trauen darf? Fahr hinaus, du wirst einen großen Fang machen. Jetzt muss ich noch ein Wort zu den wunderbaren Erfahrungen sagen. Als sie die Netze ziehen wollen aus dem Wasser, ein wenig ungläubig, so wie wir ja alle Realisten sind, da spüren sie schon im Zucken des Netzes, dass da große Beute drin ist. Und dann kriegen sie es gar nicht hoch, weil da so viel drin ist in diesem Netz. Ich bin überzeugt, dass sie heute und morgen ganz große Erlebnisse mit Jesus machen, dass sie nicht bloß den Atem anhalten. Haben Sie schon einmal Erlebnisse mit Jesus gemacht, wo Sie sagen, wirklich, ich habe entdeckt, er saß so nah da. Ein Gebetsschrei in einer Lage, wo sie nicht mehr weiter wussten und plötzlich. Und nicht bloß das Wunder, an dem man stehen bleibt, ist bedeutsam. Schließlich hätte Petrus ein tolles Geschäft aufmachen können in Kapernaum mit diesem Fischfang. Es geht ihm gar nicht um den materiellen Ertrag des Wunders. Er erschrickt auf einmal über sein Leben. So begibt sich das. Er lebt dahin Tag für Tag und fragt nicht nach dem großen Willen Gottes. Und dann tritt da einer in sein Leben. Das ist ja der heilige Gott in seiner ganzen Gegenwart. Und das wird ihm so schwer. Und da wirft er sich auf den Boden. Da schreit er auf. Herr, geh weg von mir. Wir passen nicht zusammen. Ich bin doch ein Unreiner. Sie können die größte Entdeckung über Ihr Leben erst machen, wenn Sie merken, wie Jesus Sie überschüttet mit seiner Liebe. Und da wird von Tag zu Tag, je mehr Wunder Sie mit Jesus erleben, das Erschrecken über unsere Sünde nur noch größer. Wie untreu bin ich und wie überwältigend gütig ist doch er. Und dann liegt er da auf dem Boden und dann nimmt ihn Jesus. So begibt sich das. Und ich wollte, dass Sie es auch über diese Abendmahlsfeier an sich selbst erfahren haben. Mich hebt er aus dem Staub auf und sagt, komm, ich habe noch große Pläne mit mir. Du sollst ein Fischer meines großen Reiches werden. Du sollst einer werden, in dem die Kraft Gottes lebt, ein Bote des Königreiches Gottes. Und da macht Jesus eine Kerbe in das Leben des Petrus von nun an. Da ist eine Grenze gezogen, ein Graben, jetzt machen wir einen Schnitt, das Alte liegt zurück, jetzt beginnt das Neue. Petrus, geh hin. So begibt sich das in den Alltäglichkeiten. Und das alles ist geschrieben, weil Jesus bei ihnen Ähnliches getan hat und noch viel tun will. Sie müssen hinhören. Wenn er da steht und sagt, du, ich will in deinen Kahn steigen, lassen Sie ihn doch rein. Amen. Wir haben heute den Besuch von Missionarin Ursula Koloch aus Burkina Faso. Das ist das alte Obervolta. Die haben sich mal nach einer Revolution einen neuen Namen gegeben. Wir haben sie vor über 2 Jahren hier ausgesandt in unserem Gottesdienst und sie wird uns ein paar Worte sagen und grüßen nach dem Lied 547, das wir jetzt miteinander singen. Es ist dieses Lied von Ludwig Hofacker, das ihm ja zu seinem Lebensinhalt wurde. Hiller hat es gedichtet und Hofacker hat es in den großen Schwächeperioden seines Lebens so oft zitiert.
Funktionieren offensichtlich hier nicht ganz so gut wie bei uns. Deshalb komme ich auch erst eine Woche später. Und das ist auch schon wieder ganz typisch afrikanisch. Man kommt meistens später, als man ausmacht oder annimmt. Vor über 3 Jahren bin ich nach Obervolta ausgereist und von Burkina Faso bin ich wiedergekommen. Burkina Faso, so heißt das Land jetzt nach der Revolution. Dieser Name, zusammengesetzt aus 3 verschiedenen Stammessprachen Und ins Deutsche übersetzt heißt es so viel wie der treue, der aufrichtige, der unbestechliche Mann. Und wie unbestechlich der ist, das muss erst noch die Zukunft weisen. Der jetzige Präsident, 31 Jahre alt, hat in Moskau studiert. Von daher ist das ganze Land sehr nach Moskau und Kuba ausgerichtet. Wir haben bis jetzt in unserer Missionsarbeit, auch in der medizinischen Arbeit, noch sehr viel Freiheit, sind aber verschärfte Kontrollen und Maßnahmen. Wenn wir zum Beispiel jetzt in die Hauptstadt fahren, werden wir auf einer Strecke von ungefähr 100 Kilometer 6 bis 10 Mal wird Kontrolle gemacht, Ausweise vorzeigen, manchmal sogar aussteigen und das Auto wird durchsucht. 3 Jahre war ich unter dem Stamm der Gurmas. Die Gurmas leben ganz im Nordosten, Sahelzone, noch 200 Kilometer und dann beginnt die Wüste. Ich war dort verantwortlich für eine Buschklinik. Wir haben dort ungefähr 30 stationäre Patienten, dann in unserer Sprechstunde zwischen 100 und 300 Patienten pro Tag, je nach Jahreszeit. In unserer Entbindungsklinik kommen im Jahr zwischen 1700 und 2000 Kinder auf die Welt. So ungefähr klingt's, wenn ein Patient an meine Türe kommt und um Medizin bittet. Und dann ruft er noch, Fama, Fama, Manampali, Manampali, Mwano. Manampali, das ist mein Goma-Name. Den haben mir die Gomas gegeben, denn Ursula können sie recht schlecht aussprechen. Manampali bedeutet, mein Herz ist fröhlich, wenn ich dich sehe. Mein Herz ist jedoch nicht immer fröhlich, wenn ich die Gomas sehe. Denn viele sind gekennzeichnet von Angst, von Furcht, vor allem von den Buschgeistern, denn ihnen muss man genügend Opfer bringen, Ziegen, Hühner, damit sie kein Unglück und Unheil über die Familie bringen. Und wir erleben immer wieder, wie Menschen zu uns kommen, eigentlich nicht für Medizin, sondern sie sagen, bete mit mir, denn ich habe Angst, ich möchte frei werden. Und mir ist es immer wieder interessant, dass sie ganz genau wissen, dass eigentlich nur bei uns, den Christen, Hilfe ist und dass sie da ganz befreit werden können. 3 Jahre Sahelzone, viel Not, viel Krankheit, viel zu wenig Regen. Ist man da nicht nur frustriert? Bekommt man da nicht selbst einen Knacks oder einen Riss, so wie in der Kürbisschale? Diese Kürbisschale, damit wird Wasser transportiert, Mais und Hirse. Und wenn die kaputt geht, dann ist es gar nicht so schlimm, dann nimmt man einfach einen Faden und flickt sie wieder zusammen. Ja, man bekommt wahrscheinlich einen Knacks, wenn man es nur aus eigenem tut. Es gibt auch immer wieder Momente, wo es einfach schwer ist, auch keinen Erfolg zu sehen. Aber ich gehe im September gerne wieder zurück, denn Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dankeschön.
Wir wollen beten. Herr, du deckst immer wieder in den Krisen unsere völlige Ohnmacht auf. Wir wollen dem oft entfliehen und wollen uns drüber hinwegmogeln. Mit dürren Erfolgen. Hab vielen Dank, wenn du immer wieder das klar machst, dass allein du in unserem Leben den Erfolg, das Bleibende geben kannst, das, was zählt vor dir, auch im Blick auf deine Ewigkeit. Gib doch, lieber Herr, heute auch, dass jeder von uns dies ergreift, was du ihm zurufst und was du ihm sagst, Herr. Hab vielen Dank für deine Ermutigung, die du schenkst, auch in diesem Gottesdienst. Und dass du uns ansprichst, dort, wo wir in den Krisen stehen und uns diesen Befehl gibst, dass wir hinausgehen in die Weite, dort, wo du uns hinführst, da, wo du Aufgaben für uns bereit hast, dass wir uns senden lassen von dir. Und so gehen wir gespannt in die neue Woche hinein, unter deiner Leitung und Führung. Und wir wissen, dass du auch trotz unseres Versagens, trotz unserer Unreinheit,
uns große Wunder erfahren lassen willst. Frucht, die bleibt und die nicht vergeblich ist. Wir möchten dich auch für diese Missionsarbeit von Frau Kohler bitten und für all die, die draußen sind in den Notgebieten. Du kannst die Zeichen der Liebe, die sie geben, bekräftigen, dass sie verstanden werden. Und wir bitten dich auch für alle Müden und Verzagten hier bei uns, dass sie dich erkennen und an dich gläubig werden. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sie können noch stehen bleiben. Am Dienstag haben wir dieses Posaunenkonzert. Wir haben vor, wenn das Wetter so schön ist, dass wir es im Hof vor dem Gemeindehaus machen. Wenn es schlechter Wetter ist, gehen wir in den großen Saal rauf. Wir freuen uns auf diesen Abend mit klassischer Musik und mit modernen Liedern, die dieses Oktett aus, die Hälfte sind Bläser aus USA, uns da bietet am Dienstagabend. Ich möchte Sie bitten, dass Sie diese Gelegenheiten benutzen, auch zum gemeinschaftlichen Zusammentreffen. Dienstag um 20 Uhr. Dann ist das Buch vom Gemeindetag jetzt erschienen. Es ist draußen zu haben zum Preis von 10 Mark. Das ist ein Sonderpreis, es kostet jetzt nach dem Gemeindetag sonst 14 Mark in den Buchhandlungen. Aber hier sind ja so viele, die geschickterweise es nicht bestellt haben, sondern die es hier mitnehmen. Das hat uns ja Arbeit und Porto gespart. Wenn Sie es hier mitnehmen, sind wir denn dankbar. Die, die beim Gemeindetag geholfen haben, beim Buchverkauf oder sonst wo als Ordner, die dürfen so ein Büchlein so mitnehmen. Nehmen Sie es dort am Ausgang einfach mit. Es liegen hinten die Rundbriefe aus von der Erika Decker. Der kam diese Woche, ein kleinerem DIN A5-Format, handgeschrieben, und von der Frau Young, frühere Frau Brinkmann vom Kindergarten. Das ist ein gedruckter Brief. Es liegen auch noch die von Youth Alive dort hinten und von anderen. Das Opfer heute erbietet unsere Kirchenleitung für die Aufgaben des diakonischen Werkes in unserem Land. Und nun wollen wir von diesem Gottesdienst weggehen als Gesegnete des Herrn. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.